Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zum Geschichtsunterricht einer Koproduktion von Vrindt und DLF Nova. Und wie immer zugeschaltet aus Köln ist Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias.
Ich grüße dich. Hallo.
Thema heute, Haile Selassie. Und das Einzige, was ich über Haile Selassie weiß, ist, dass in einem Film, der hieß Die Glücksritter, Eddie Murphy, glaube ich, war das, von sich behauptet hat, er sei Leiter der Kulturabteilung im Haile Selassie-Pavillon gewesen.
Ja.
Alles Weitere jetzt aus Köln.
Also ich muss auch sagen, ich habe, als ich diese Sendung vorbereite, also Haile Selassie war mir als Name immer so irgendwie, geisterte in meinem Kopf
herum. Ja, irgendwie bei den Rastafaris ist da auch irgendwie was immer.
Das ist ja so, genau. Und ich hatte natürlich irgendwie so eine Vorstellung von diesem Mann. Ich hatte auch sogar ein Bild vor Augen, das ungefähr der Realität entspricht. Und ich habe dann, als ich angefangen habe zu recherchieren, habe ich gesehen, Haile Selassie war der letzte Kaiser von Abessinien.
Das ist
also
genau
dachte ich,
wo.
Um Gottes Willen, was ist jetzt Abessinien? Und ja. Dann habe ich natürlich mich da reingestürzt mit großem Eifer und habe dann festgestellt, das ist das heutige Äthiopien.
Ach.
Und dann habe ich angefangen zu recherchieren, habe dann festgestellt, mein Freund Haile Selassie ist der 225. Nachfolger des Königs Salomon. So, und jetzt sind wir bei der Bibel und jetzt sind wir ganz, ganz, ganz weit vorne.
Ist das in irgendeiner, also mal davon abgesehen, dass das, was in der Bibel steht, nicht unbedingt der Wahrheit entspricht.
Ist ja egal.
Wie weit zurück ist das denn dokumentiert, dass er dieser Nachfolger sein soll?
Das ist natürlich alles total wichtig und alles fest dokumentiert. Nein, es ist natürlich so ein bisschen auch Geschichtsschreibung. Es ist so ein bisschen, Bibellektüre, die man dann glauben muss oder glauben kann, aber nicht muss. Aha. Und das Ganze könnten wir vielleicht so ungefähr sagen, also die Abessinier, es gibt Abessinien tatsächlich in der Bibel, es gibt Hinweise, dass im 4. Jahrhundert, also vor Christus noch, dort ein christlich-koptisches, genauer gesagt, Reich entstanden ist. Abessinien also ist einer der ersten christlichen Staaten auf der ganzen Welt und du findest aber auch schon in der Bibel tatsächlich Hinweise auf äthiopische Christen.
Aha.
Und angeblich, und da kommt jetzt ein bisschen, muss man natürlich dann so ein bisschen die Augen zukneifen und mal gucken, wie das dann so ankommt. Angeblich gibt es eine Geschichte aus dem 4. Jahrhundert. Dort sei ein Brüderpaar bei einer Schifffahrt überfallen worden und an den Hof des Königs von Aksum als Sklaven verkauft worden. Und jenes aksumitische Reich, das umfasste damals das, was wir heute als Eritrea kennen, Teile Äthiopiens, den Sudan und das Jemen. So, und in diesem Reich sozusagen, in diesem riesengroßen Reich, waren diese beiden Kinder verschleppt worden und einer von den beiden wurde erst Erzieher des Thronfolgers des Aksumischen Reiches und später der erste Bischof von Aksum. Also Bischof, christlicher Begriff, und daran kann man eben sehen, dass in diesem Aksumischen Reich, und wir befinden uns hier im 4. Jahrhundert, sozusagen die ersten christlichen Spuren so ein bisschen parallel zum Römischen Reich auch verankert wurden. Ja. Und dieses Aksumische Reich oder Aksumitische Reich heißt es wohl, glaube ich, genau, dieses Aksumitische Reich, das war ungefähr existent bis ungefähr 930 und das liegt daran, dass eben das Reich seine doch sehr starke geostrategische Position dadurch verloren hat, dass das Rote Meer an Bedeutung für die christliche Schifffahrt verloren hat und gleichzeitig sozusagen dieser starke Zentraleffekt, dadurch, dass man eben eine mächtige, große, auch handelswichtige Nation war oder Land war. Gleichzeitig stiegen Fürstenfamilien auf, die dann neue Dynastien gründeten und die Machtübernahme dadurch bewerkstelligen konnten, also natürlich mit Gewalt und Krieg. Und diese Dynastie, die herrschte dann bis 1270. So, und jetzt kann man sich natürlich fragen, warum um Gottes Willen gerade bis 1270? Und da kommen wir jetzt wieder auf das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, nämlich den Nachfolger von König Salomon. Ich musste ehrlich gesagt auch lange gucken, was das eigentlich genau ist. Jedenfalls hat es insofern eine Bedeutung, weil die Herrschaft, 1270 reden wir jetzt, die Herrschaft angezweifelt wurde, weil der damals auf dem Throne saß, nicht zweifelsfrei nachweisen konnte, dass er ein Nachfahre von König Salomon und Königin Saba ist. Nun ist die Frage, ob diese beiden gelebt haben, sehr umstritten. Sabas Reich soll damals in der Gegend um Aksum im heutigen Äthiopien gelegen haben. Und die biblische Geschichte geht ungefähr so. Saba, die Königin von Aksum, soll Salomon in Jerusalem besucht haben.
Ist das nicht die Königin von Saba?
Genau. Und mit ihm einen Sohn, nämlich den Stammvater der äthiopischen Könige, gezeugt haben. Also, wenn du die Herrschaft legitimieren willst, dann musst du jemanden auf den Thron haben, der sich auf diese beiden Vorfahren berufen konnte. Mhm. So, wenn du das einmal hast, ja, sagen wir mal 1250 oder 70, sagt einer, okay, der ist Nachfahre von König Salomon und Königin Saba. Dann sind alle dessen Kinder, Enkel und Urenkel natürlich auch Nachfahren von König Salomon. Und dieser jemand, um den es hier geht, der hieß Amlak, also Jekono Amlak. Und der war offenbar relativ hart im Nehmen und auch im Geben. Er tötete jedenfalls den letzten Kaiser der Vorgängerdynastie. Und die Kirchenvertreter, die zu der Zeit im Amt waren und da was zu sagen hatten, die bestätigten ihm seine salomonische Herkunft. Und damit, ehrlich gesagt, war alles paletti. Wir reden vom Jahr 1270.
Das ist ja schon mal sehr weit zurück dokumentiert. Also das musste erst mal hinkriegen.
Absolut, absolut. Und diese Zeit, 1270, bis zum Sturz von Haile Selassie, war diese Dynastie am Start. So, und er selber, also der Haile Selassie, war dann der 225. Nachfolger von König Salomon, und er nannte sich, und das wurde auch überall so anerkannt, er war in Afrika ein hoch angesehener Mann, König der Könige. Und damit, dadurch, dass diese Dynastie, der er entstammte, oder sagen wir mal angeblich entstammte, dadurch, dass die so lange am Ruder war, also über 700 Jahre, dann kann man natürlich auch die Bedeutung seines Kaisertums für Abessinien, sprich Äthiopien, erkennen. Ja. Also seine Vorfahren, seine Familie, kann man ja fast sagen, hat die Geschicke des Landes über mehr als 700 Jahre bestimmt. Das musst du dir mal schon vorstellen. Krass,
ne? Hat in Europa
keiner geschafft. Das ist so ähnlich wie die Habsburger, ja.
Waren die Habsburger so lange an der Macht?
Die waren auch sehr, die waren 600 ungefähr, okay, mit knappen Unterbrechungen am Anfang, aber im Prinzip schon.
Jetzt wollen sie ihre Dinger wieder haben, ne?
Ja, das sind, glaube ich, die Hohenzollern.
Ach so, die Hohenzollern, ja, ich komme da
nicht. Aber die sind natürlich auch sehr bedeutend, wollen wir jetzt nicht zu klein reden. So, und in dieser Zeit ist natürlich jede Menge los gewesen, durch die also diese Dynastie das Land, ich sag mal, geführt haben. Und natürlich hat sich diese Zentralmacht eben durchgesetzt und war im Grunde genommen sehr viel stärker als die auch dort vorhandenen regionalen Fürstentümer. Und was eben auch extrem erfolgreich war, sie ist das einzige Land, das nicht kolonisiert wurde. Also Abessinien ist das einzige Land Afrika, in dem niemals eine Kolonialmacht existent war, mit einer kurzen Ausnahme, die wollen wir hier auch nicht unerwähnt lassen, nämlich zwischen 1936 und 1941. 1935 und 36 hat es einen äthiopisch-italienischen Krieg gegeben, den Mussolini geführt hat und gewonnen hat. Und er hat dann zwischen 1936 und 1941 so eine Art italienisches Kolonialreich am Horn von Afrika gegründet. Mhm. Und genau in dieser Zeit war auch Haile Selassie nicht auf dem Thron. Also er regierte von 1916 bis 1930, bis 1936 und dann von 1941 bis 1975. Also er war ein nicht nur dann sehr alt gewordener Mann, geboren 1892 und gestorben 1975, also er war 83 Jahre alt oder 82, sondern eben auch jemand, der extrem lange regiert hat und natürlich auch insofern ein Mensch war, der also wirklich hoch anerkannt war und ganz weit vorne sozusagen rangierte in der Liste derer, die also hoch verehrt wurden. Es gibt viele Statuen über ihn und er ist also jemand, der eben dieses Land wirklich über viele, viele Jahrzehnte maßgeblich geprägt hat. Jetzt ist die Frage, die du mir stellen könntest, aber nicht stellst, warum ist er eigentlich gestürzt worden?
Ja, ich hätte sie anders gestellt. Wie sind die denn eigentlich losgeworden? Also, aber warum ist
das? Das wollten die, glaube ich, gar nicht. Also, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob die Menschen in Äthiopien oder Abessinien den wirklich loswerden wollten. Er hat sicherlich sehr viele Fehler gemacht. Also, er wird so als jemand bezeichnet, der also irgendwie die Vergangenheit nicht loswerden konnte, immer noch mit Methoden regierte, die also nicht der, der Realität damals entsprachen. Er hat tatsächlich viele Regentschaftsfehler gemacht sozusagen und man hätte das Land modernisieren müssen und umbauen und umwandeln müssen. Aber trotzdem war er, wie man jetzt im Nachhinein auch wirklich mitbekommt und erkennt, eben trotzdem ja von vielen Menschen hoch verehrt gewesen. Und aha, man sagt einerseits, er war ein Mann des 19. Jahrhunderts oder des ausgehenden 19. Jahrhunderts und an sich aber der Moderne gegenüber nicht zugewandt. Er war sozusagen zwar irgendwie jemand, der das Land vom Mittelalter in Anführungsstrichen in die Moderne geführt hat, aber eben trotzdem nicht in der Lage gewesen, das dann auch so zu verändern, dass es der Moderne standhalten konnte. Und das dritte und sicherlich nicht das letzte, aber eines der Punkte ist natürlich auch, sein Land geriet irgendwann in den Kalten Krieg, der ja in den 70er Jahren herrschte. Und die Sowjetunion hat damals mit dazu beigetragen, dass in Abessinien ein sozialistischer Staat eingerichtet wurde, mit einer starken Militärmacht an der Spitze. Und Mengistu Haile Mariam war derjenige, der also von der Sowjetunion unterstützt dort den Sozialismus ins Land brachte. Mit entsprechenden Kollateralschäden, in Anführungsstrichen gesagt, also Klassenfeinde und Oppositionelle wurden umgebracht, gefoltert oder ermordet. Die Wirtschaft wurde selbstverständlich verstaatlicht, der Boden enteignet und es wurden Kollektivfarmen gegründet, sowas ähnliches wie in der DDR, die LPGs. Ja. Aber nicht ein einziges ökonomisches Problem wurde behoben und die Auswirkungen dieser die Politik
sehen wir heute noch, ja.
Ja, obwohl mittlerweile ist Äthiopien das am stärksten wirtschaftlich gesehen wachsende Land Afrikas. Okay. Aber es hat eben unter anderem zu dieser unfassbar katastrophalen Hungersnot geführt in Äthiopien zwischen 1984 und 85. Es hat eine Dürre gegeben mit entsprechenden Missernten. Das war sozusagen der Auslöser, der Punkt, der das Fass dann zum Überlaufen gebracht hat. Aber davor sind sehr, sehr viele politische Fehler gemacht worden von der sozialistischen Regierung, weil nämlich die Exporterlöse nicht investiert wurden, sondern zum Ankauf von Waffen genutzt wurden, weil nämlich gleichzeitig immer ein Konflikt mit Eritrea herrschte. Eritrea liegt im Norden des Landes und gehört ja, wie ich eben schon mal sagte, ganz ursprünglich mal irgendwann dazu. Also eigentlich gehörte früher Eritrea zu Abessinien, ganz früher. Und die Unabhängigkeit war zwar da, wurde aber nicht so richtig akzeptiert. Und es gab im Grunde genommen dauerhaft einen Bürgerkrieg im Norden, in der Region Tigray, im Norden Äthiopiens mit Eritrea. Der ja mittlerweile ist er jetzt irgendwie befriedet, aber letzten Endes war das eine ganz furchtbar lange, blutige Auseinandersetzung. Und während diese Dürrezeit ungefähr 8 Millionen Tote gefordert hat, ist eben der Krieg ein dauerhafter Auslöser von Toten und schrecklichen Verlusten gewesen. Und wir erinnern uns vielleicht oder der eine oder andere noch daran, dass es das der Auslöser war für dieses unfassbar großartige Live-Aid-Wohltätigkeitskonzert, das sowohl in London als auch in Philadelphia 16 Stunden lang parallel stattgefunden hat und alles, was laufen konnte und Rang und Namen hatte damals, spielte Musik und machte dort eine unfassbare Show. Eric Clapton, Dire Straits, Madonna, Bob Dylan, Queen, Mick Jagger, Paul McCartney und so weiter. Organisiert wurde das alles von Bob Geldof. Und der hat dort ordentlich viel Geld zusammenbekommen und hat das nach Äthiopien gestiftet, hat aber natürlich nicht so wahnsinnig viel ausrichten können. Aber immerhin 100 Millionen oder sogar mehr als 100 Millionen sollen zusammengekommen sein. Und wie die Hilfe dann ins Land kam, das war so ein erster Ansatz der Überwindung des Kalten Krieges, weil nämlich dann auf einmal die Lufthansa und die Interflug, das war die DDR-Fluggesellschaft, zusammenarbeitete, genauso wie die Bundeswehr und die NVA, die Nationale Volksarmee, das war die DDR-Armee. Also insofern gab es dann auf einmal im Angesicht dieser unfassbaren Katastrophe Gemeinsamkeiten, die über die Grenzen des Kalten Krieges hinweg gezogen sind. Aber es hat natürlich trotzdem unfassbar viele Menschen zu Tode gebracht und das ist alles ein, ja, wie soll ich sagen, Auslöser der fehlgeleiteten Politik in diesem Lande. Und das ist tatsächlich für Äthiopien eine wirkliche Katastrophe gewesen.
Matthias von Hellfeld, vielen Dank.
Bitteschön.
Und euch, wie immer, Dank für die Aufmerksamkeit und der Verweis auf den 9. September 2019. Da läuft die passende Ausgabe Eine Stunde History auf DLF Nova.